Opernführer-Audio zu Macbeth von Giuseppe Verdi. Gelesen von Anna Grundmeier. Ein alter Theaterglaube besagt, dass es Unglück bringt, in der Nähe der Bühne den Namen Macbeth laut auszusprechen. Technische Pannen, schreckliche Unfälle und sogar eine Vielzahl mysteriöser Todesfälle rund um Macbeth-Aufführungen werden mit dem Verstoß gegen diese jahrhundertealte Regel in Verbindung gebracht. Dabei hätte doch alles gut ausgehen können. Hätte man statt Macbeth einfach von The Scottish Play gesprochen. Und damit herzlich willkommen, meine sehr verehrten Damen und Herren, zu einer neuen Folge unseres Opernführer-Audio, in dem es heute düster und blutig zugehen wird. Giuseppe Verdis Oper Macbeth führt uns mitten hinein in ein archaisches Schottland, in dem beim Spiel der Throne Könige und Kinder gleichermaßen dem machtbesessenen Ehepaar Macbeth zum Opfer fallen. Das Unheil beginnt mit einer Prophezeiung. Die Hexen weissagen dem erfolgreichen Feldherrn Macbeth die Königskrone. Kein Wort von Mord, doch nach dem Schicksalsspruch beginnen in Macbeth dunkle Gedanken zu schwingen. Getrieben von Machtgier und angestachelt von seiner ehrgeizigen Lady, tötet Macbeth seinen König Duncan im Schlaf und wird bald, wie von den Hexen vorhergesehen, zum neuen König ernannt. Doch die Macht zu erlangen ist das eine, sie zu erhalten eine ganz andere Sache. Auf Mord folgt Mord und mit der Zahl der Opfer wachsen in Macbeth und seiner Frau bald quälende Schuldgefühle, die sie erst in den Wahnsinn und schließlich in den Tod treiben. Fast schien es, als sei nicht nur William Shakespeares berühmte Dramenvorlage, sondern auch Giuseppe Verdis Oper dem Macbeth-Fluch erlegen. Mit großem Enthusiasmus hatte der junge Komponist für die Uraufführung am 14. März 1847 in Florenz am Entwurf einer spektakulären Phantasmagoriemaschine mitgetüftelt, welche die übersinnlichen Erscheinungen, die die Hexen für Macbeth heraufbeschwören, mit vollkommen neuartigen Theatereffekten auf die Bühne zaubern sollte. Doch der Versuch scheiterte und die Kritiker höhnten, dass Magie etwas sei, das Italiener nicht könnten und auch gar nicht können sollten. Tatsächlich begegnete man Verdis Ausflug ins Fantastische im katholisch geprägten Italien mit Misstrauen und Ablehnung. Dabei steckt bereits William Shakespeares berühmte Dramenvorlage aus dem 17. Jahrhundert voller okkulter Phänomene. Eine Ergebenheitsadresse an Shakespeares König James I., der 1603 Königin Elisabeth auf den englischen Thron gefolgt war und sich glühend für alles Übersinnliche begeisterte. Wie viele Figuren in Shakespeares Dramen steht auch der Titelheld in seinem Macbeth an der Schwelle von einem glaubensgeprägten Zeitalter zum Zeitalter der Wissenschaft. Übernatürliche Phänomene sind daher bei Shakespeare oft bereits als theatraler Ausdruck innerseelischer Vorgänge seiner Protagonisten zu verstehen. So bildet die Prophezeiung der drei Hexen für Macbeth und seine Frau eine willkommene Legitimation ihrer finsteren Mordpläne, die in dem Duo Fatale schon längst geschwelt hatten. Giuseppe Verdi erkannte sofort die dramatischen Möglichkeiten, die ihm die Shakespeare-Tragödie bot, und erweiterte dessen Hexentrio zu einem ganzen Hexenchor, den er in einem Brief gar als den dritten Protagonisten neben Macbeth und Lady Macbeth bezeichnete. Auch in der musikalischen Gestaltung seiner Partitur folgte Verdi kompromisslos den szenischen Anforderungen der Dramenvorlage. Schroff, düster, bisweilen brutal. So wünschte sich Verdi seinen Macbeth. Um dies zu erreichen, bediente er sich vor allem der dunkleren, dramatischen Klangfarben der Orchester- und Gesangsstimmen und wies die Sängerinnen und Sänger der Uraufführung sogar ausdrücklich an, bei der Gestaltung ihrer enorm anspruchsvollen Partien den Schöngesang, wo immer nötig, den Anforderungen der Handlung zu opfern. Kein strahlender Tenorliebhaber, kein balsamischer Melodienrausch, nicht einmal ein Liebesduett. Stattdessen ein brodelnder musikalischer Orkan aus Ehrgeiz, Lust und Zerstörung. Selbst heute, 175 Jahre nach der Uraufführung, lässt die entfesselte Experimentierlust des jungen Verdi manch einen Zuschauer ratlos zurück. Als der Komponist das Werk 1865 für die Pariser Uraufführung noch einmal überarbeitete, änderte er lediglich einige Arien und Chorstücke, fügte das für Paris obligatorische und heute meist gestrichene Ballett hinzu und komponierte ein Finale, das Shakespeares Tragödie inhaltlich näher rückt. Die grundsätzliche Struktur ließ er jedoch unangetastet. Ein Zeichen dafür, wie überzeugt Verdi von seinem Macbeth auch 18 Jahre nach der italienischen Uraufführung noch immer war. Die Renaissance, die Verdis Macbeth derzeit auf deutschen Opernbühnen erlebt, beweist die Modernität seines Musiktheaters. Vielleicht ist es die einzige Oper, in der sich und uns ein Ehepaar auf Augenhöhe begegnet, schicksalhaft verbunden und doch unwiederbringlich voneinander getrennt durch ihre gemeinsame Schuld. Sowohl Shakespeare als auch Verdi befragen in ihren Macbeth-Bearbeitungen die traditionellen Geschlechterbilder von starken Männern und hilflosen Frauen, ohne dabei jedoch in misogyne Klischees zu verfallen. Beiden geht es nicht um Szenen einer romantischen Paarbeziehung, sondern um die Anatomie eines universellen menschlichen Prinzips zerstörerischer Triebkräfte. Wie schon in seinem Othello konzentriert sich Regisseur Michael Thalheimer in Macbeth auf das Wesentliche. Für ihn besitzen sowohl die künstlerischen Bearbeitungen von Shakespeare als auch die von Verdi eine nihilistische, beinahe apokalyptische Dimension, wie sie in ihrer dramatischen Intensität nur selten auf einer Theaterbühne zu erleben ist. Konsequent übersetzen Thalheimer und sein Team in ihrer Interpretation, die bereits 2019 als Koproduktion mit der Opera Flandern in Antwerpen entstand, Verdis düsteres Nachtstück in kühle, geradlinige und zeitlose Bilder. Die glatte, zweigeteilte Bühne von Henrik A. ist ein Hexenkessel, ist zugleich Ober- und Unterwelt, dämonischer Abgrund und Gipfel der Macht. Auf ihrem Weg an die Spitze mühen sich Verdis Figuren ab, geraten ins Rutschen, gleiten aus, bleiben im Raum und in sich gefangen. Am Ende tritt ein neuer König an die Macht. Malcolm, Sohn des ermordeten König Duncan, übernimmt die Regentschaft. Ein Jubelchor begleitet seine Krönung. Doch ist mit dem neuen König wirklich der Frieden im Reich wiederhergestellt?